Mach was. Gehst du rein, soll ich rein? Okay, schön. Das heißt, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre Fragen an die Kandidaten zu stellen. Auch hier gilt, das Mikrofon bleibt bei mir. Und bitte Fragen stellen. Das ist gleich zu Ihnen hinten. Ich musste einmal kurz durch. So. So. Kurz, wer Sie sind und die Frage.
Ja, ich bin Uwe Kopmann aus Zedel. Ich wollte mal fragen, ich kann auch mehrere beantworten, aber auch der Kandidat ganz links, wie das denn ist mit dem ländlichen Raum. Überall wird konzentriert, eben was wurde von Betriebsgrößen geredet, rationales Wirtschaften. Das heißt, immer mehr muss konzentriert werden. Das heißt, wir müssen weiterfahren zu unseren Arbeitsplätzen. So, und wie ist denn das? Wir leben aber nur noch zu 40% vom Arbeitseinkommen. Ganz viele Einkommen über Transfereinkommen. Da frage ich doch mal auch von die Leute, die Bürokratie verringern wollten. Das war auch mal die FDP, glaube ich. Die haben mal, da gab es diese Gedanke des bedingungslosen Grundeinkommens. Einfach dieses, also zu einem Satz, der über 1.000 Euro liegt und wo man eine ganze Menge Bürokratie einsparen könnte und Menschen die Möglichkeit gibt, vor Ort zu bleiben. Ob das ist meine Frage. Ob die Kandidaten das als eine Möglichkeit sehen, damit auch diese Struktur, dieses Land zu stärken, damit man nicht unnötig pendeln muss nach Oldenburg und noch weiter.
Okay. Haben alle die Frage verstanden? Gut, dann gebe ich nach vorn.
Ja, also ich stehe dem bedingungslosen Grundeinkommen kritisch, aber nicht komplett ablehnend gegenüber. Mein Problem dabei wäre, dass es, glaube ich, längerfristig zu mehr sozialer Ungleichheit als zu weniger sozialer Ungleichheit führen würde. Denn letztlich wären Druckmittel zum Beispiel im Streik oder der Kampf, im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen, da wäre immer so, stünde immer so dieses Argument im Raum, ja, nur du hast doch dein bedingungsloses Grundeinkommen, also was beschwerst du dich? Geh doch, wenn es dir nicht passt. Und deshalb tue ich mich damit schwer. Ich bin dafür, wie die Linke das im Bundestagswahlkampf gefordert hat, eine sanktionsfreie Mindestsicherung zu schaffen und die Mindestlöhne anzuheben. Das löst dieses spezifische Problem nicht oder nur in Grenzen. Wäre aber gesamtgesellschaftlich betrachtet, glaube ich, der richtigere Weg.
Möchte noch jemand antworten?
Ich will das ganz, ganz offen sagen. Ich halte das für falsch. Es gibt auch in der Partei eine sehr intensive Debatte darüber, weil wir falsche Anreize setzen. Wir reden in einer Phase, wo wir im demografischen Wandel jeden brauchen, davon, dass wir Leuten ein bedingungsloses Grundeinkommen geben und sie eher von der Frage tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt eine Perspektive haben, abzuhalten. Ich halte das wirklich für falsch. Ich glaube, dass es das falsche System ist. Hätte ich das auch an der Aufgabe als Wirtschaftsminister, dass ich dieser Diskussion an der Stelle näher bin. Ich halte den anderen Weg für richtig. Und genau das machen wir gerade in der Landesregierung. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen auch eine Chance auf Beschäftigung haben. Und das ist die Aufgabe, das Thema öffentlich geförderte Beschäftigung, das wir in Niedersachsen angehen, als Modellprojekt aber flächendeckend brauchen, dass Menschen auch eine Chance auf Arbeit haben, dass wir nicht Arbeitslosigkeit finanzieren, wie wir es heute machen, sondern Arbeit finanzieren. Das muss die Antwort darauf sein. Wir brauchen die Menschen der Gesellschaft. Wir können denen auch Aufgaben in der Gesellschaft geben, aber statt wir das ermöglichen und finanzieren, lassen wir sie zu Hause und geben ihnen Arbeitslosengeld. Das ist die falsche Antwort darauf in der Gesellschaft. Wir müssen Arbeit finanzieren, die in die Arbeit zurückbringen. Das muss die Aufgabe sein.
Vielen Dank. Machen wir weiter mit der nächsten Frage aus dem Publikum. Da vorne. Ich komme einmal rum. Jetzt müssen wir mal ganz kurz durchlassen. Uiuiui. So. Bleiben sitzen, Ihr Name und die Frage bitte.
Ich bin Siegfried Peters Taschenberger. Ich wundere mich etwas. Ich habe eben gehört, dass jeder hier eigentlich ein Auto oder zwei haben muss. Und dann muss irgendjemand zwei Autos zu viel in der Garage stehen haben. Ich habe keins. Und ich beziehe mich dann...
Eine Frage. Es geht um Fragen.
Deshalb beziehe ich mich darauf, weil ich also immer wieder höre, dass es schwierig ist, in den ländlichen Gebieten mit Verkehrsmitteln in die Stadt zu kommen. Aber es ist nicht nur schwierig. Für einige ist es unmöglich.
Die Frage.
Ja. Das geht um Familien, die zum Beispiel zu wenig Geld haben, um mit ihren Kindern gemeinsam mit dem Bus zu fahren. die Hilfen, die da sein müssen, um den Menschen zu ermöglichen, auch
mal. Haben Sie eine Frage?
Ja, kommt.
Nee, jetzt sofort bitte.
Okay, ich habe. Wie soll man das darstellen oder erreichen, dass Menschen, die wenig Einkommen haben, aus den Randgebieten auch mal in die Stadt kommen oder aber in den Dörfern in die Nähe fahren können, wenn die Fahrtkosten so hoch sind?
Vielen Dank. Wieder nach vorne.
Die Linke setzt sich ein für eine sogenannte Niedersachsen-Card. Das ist ein Modell, das es in einigen Kommunen schon gibt. Das wäre sozusagen eine Karte für sozial schwächere Bedürftige, die unter anderem auch Sozialtarife im ÖPNV einschließt.
Okay, dann bitte weitere Fragen. Dort vorne. Der Kollege kommt von hinten.
Mein Name ist Friedhelm Michaelis. Ich habe mal eine Frage an Frau Klingelhöfer, richtig? Sie kommen aus der Pflege. Und meine Frage, wenn Sie in den Landtag kommen, wie stehen Sie zur Pflegekammer? Es ist ja die Pflegekammer eingeführt worden im Land Niedersachsen. Es ist zurzeit ja noch ein zahnloser Papiertiger. Große Bürokratie, werden sich dafür einsetzen, dass die Pflegekammer Rechte bekommt, damit man wirklich Pflegeinhalte oder Pflegeprobleme angehen kann?
Auf jeden Fall. Also das ist unerlässlich. Die Pflegekammer muss etabliert werden. Jeder andere Berufsstand hat auch eine Kammer. Nur die Pflege stellt sich nicht dar. Und das zeichnet sich ja auch darin ab, dass wir haben Kinderkrankenpflege, Altenpflege und die Gesundheits- und Krankenpflege. Warum, um Gottes Willen, verdient die Altenpflege so wenig? Und um einfach auch eine Lohngleichheit herzustellen und um eine Gerechtigkeit herzustellen, brauchen wir eine Pflegekammer, die das durchsetzt im Bundestag. Wir brauchen eine Lobby. Die haben wir bisher nicht. Und auch die Ausbildung muss aufgewertet werden. Wir brauchen mehr professionelle Pflegende in unserem Bereich. Es wird gern klein geredet, es wird oft gesagt, pflegen kann jeder, das ist nicht so. Genau. Und von daher, um das zu transportieren in die Gesellschaft und dass sich die Leute für uns stark machen, brauchen wir definitiv in Niedersachsen die Pflegekammer.
Die Pflegekammer, die kommt, es geht ja dann um Empfehlungen, das, was Sie sagen, ist eine Lobby, sie muss ja darüber hinausgehen. Soll die Pflegekammer, Personalschlüssel zahlen, zum Beispiel aufstellen können, die verbindlich sind?
Definitiv.
Oder sind das nur Empfehlungen?
Nee, da hätte ich schon gerne verbindliche Zahlen, weil ich glaube, wenn wir sie allein von der Politik und die nicht unbedingt über Fachexpertise verfügt, aufdoktriniert wird, könnte es übel aussehen für die Pflege.
Vielen Dank, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Nanu, auch da vorne. So.
Ich bin dran.
Ich gar nicht kommen sehen.
Total überrascht.
Das bleibt bei mir.
Von hinten sowas. Ja, Thorsten Kretter aus Bockhorn. Die A20 sowas möchte ich gerne ansprechen. Wir haben jetzt der Wederport. Herr Lies sowas, die haben ja schon sowas sehr viel dafür geworben. Finde ich gut sowas von Ihnen aus. Und wie sehen die anderen Parteien das sowas? Wir haben sowas einen hervorragenden Tiefwasserhafen, der auch wirtschaftlich sowas sehr gut sowas begutachtet worden ist. Und ich möchte gerne mal ein bisschen sowas von den anderen.
Die Frage war jetzt nochmal bitte ganz genau formulieren.
Wie sehen sowas die anderen Parteien das sowas, wie der Tiefwasserhafen sowas da explizit sowas vorangebracht wird?
Ja. Okay.
Ja, also A20, ein ganz wichtiges Projekt, denke ich mal, was von der Landesregierung, ich sag mal, auf Eis gelegt worden ist, weil der grüne Koalitionspartner auf der Bremse gestanden hat. Ich denke mal, dass das Thema, das Infrastrukturthema der nächsten 5 Jahre sein wird. Bitte? Naja, die Planung, ne? Zumindest, oder das in Gang schieben. Ich meine, es wird ja nun mal allerhöchste Zeit, dass da was gemacht wird. Bis jetzt liegt das Ding, wie gesagt, in der Schublade. Und da muss es ganz nötig raus.
Also ich bleibe da meinen Wählerinnen und Wählern treu. Wir sind gegen die A20 und da bleiben wir bei.
Darf ich nochmal direkt dazu jetzt, weil das, glaube ich, gehört zumindest dazu. Also es gibt gar kein Wenn und Aber. Die A20 kommt. Ist auch keine Frage mehr, ob sie kommt. Sicherlich die Frage, wann sie kommt. Und ich finde, man muss auch irgendwann aufhören, damit den Eindruck zu entwecken. Man schadet übrigens auch dem Projekt.
wenn man den Eindruck erweckt, es wäre nichts passiert und es würde nicht vorangehen. Wir haben einen riesen Koalitionsstreit deshalb, das ist so. Ja, die Grünen sind dagegen, wir sind dafür. Der Ressortminister bin ich und das Projekt wird fortgesetzt. Wie übrigens in anderen Ressorts, wie auch anderer Meinung sind, aber die Grünen ressortverantwortlich sind. Das ist dann eben manchmal so in der Koalition, war übrigens bei Schwarz-Gelb auch nicht anders. Das ist völlig normal in einer Koalition, dass man in unterschiedlichen Positionen ist. Es gibt keine Alternative dazu. Der erste Planfeststellungsbeschluss für das Teilstück A28A29, was wir umsetzen können, kommt im nächsten Jahr. Dann werden wir warten müssen, ob es Klagen gibt. Wenn es keine Klagen gibt, die aufschiebbar sind oder die zur aufschiebenden Wirkung führen, dann haben wir sofort Baurecht und können im nächsten, spätestens 2019, anfangen zu bauen. Also diese Mehr, es ginge nicht voran, ist völlig abenteuerlich. Es ist kein Stück Autobahn gebaut worden zur schwarz-gelben Zeit. Und jetzt wird der Eindruck entstanden, wir würden alles blockieren. Wir haben den Planfeststellungsbeschluss für das wichtigste Teilstück, weil die A20 macht nur Sinn, wenn die feste Elbquerung kommt. Dafür haben wir den Planfeststellungsbeschluss, Baurecht haben wir und können dort anfangen, sobald die Zusatzverkehre, also die zulaufenden Verkehre auch gebaut werden. Also ich finde, wir müssen auch aufpassen, als Region nicht den Eindruck zu erwecken, als gäbe es hier ein wirklich wichtiges Projekt und es ginge nicht voran, sondern im Gegenteil. Wir müssen doch als Region immer wieder sagen, das ist ein wirklich wichtiges Projekt und es geht voran. Denn sonst kriegen wir niemanden her, der sich hier ansiedelt, wenn wir selber die Infrastruktur, die wir hier bauen wollen, in Frage stellen.
Ja, wir gehen als erstes mal auf den Jade-Weser-Port zu. Wir haben es ja endlich hinbekommen, einen großen Hafen hier direkt voraus hier zu kriegen. Dieser Hafen muss unbedingt ausgebaut werden. Der ist jetzt in der ersten Phase. Der muss in die zweite Phase reingehen, weil auch die Planung und Feststellung und Ratschlussung erstmal da sein muss. Wir werden in den nächsten 5 Jahren erleben, dass dieser Hafen unheimlich wächst, weil er einfach phänomenale Voraussetzungen hat. Wir werden auch noch einen Schritt weiter gehen müssen, denn wir brauchen einen Hafen, wo wir mit der Helgoland fahren können, wo die Offshore-Anlagen versorgt werden, das ist Huxiel. Da muss auch was passieren, da muss man sich mal genauer Gedanken drüber machen, ob Huxiel geeignet ist, ich glaube schon. Das wäre ein zweites Highlight für Friesland. Und dann ist natürlich das, was Herr Lies gesagt hat, ein unheimlich wichtiger Punkt. Diese Autobahn ist für den Jade-Weser-Porn mit Verbindung der Elektrifizierung der Bahn, das für unsere Bürger hier ganz wichtig ist. Die Bahn hat es ja natürlich gerade mal wieder nach hinten geschoben. Der Kreis hat es gefordert. Wir fordern es immer noch, dass der ICE-Zug in Oldenburg abgekoppelt wird und nach Wilhelmshaven fährt, damit wir auch endlich wieder mit einer ICE-Verbindung verbunden sind. Diese Forderung wird gestellt vom Kreis Friesland und die muss auch fortgeführt werden. Die Autobahn ist deswegen wichtig, weil wir da die große Verbindung in Europa schaffen, Rotterdam, Wilhelmshaven, Hamburg, A7, Schleswig-Holstein. Und wir dürfen eins nicht vergessen, Rødby-Puttgarden, ist Ihnen jeder bekannt, wer schon mal nach Skandinavien gefahren ist. Die Dänen wollen gerade 5 bis 10 Milliarden Euro ausgeben, um eine riesige Brücke über diese Strecke zu bauen. Ein Tunnelbrückensystem, das heißt, wir würden uns mit dieser Autobahn an diesem Tunnelbrückensystem dranbringen. Wir können Bahn, also individuellen Bahnverkehr fördern, wir können Auto-Lkw-Verkehr fördern und wir können Hamburg damit entlasten und auch mehr Geschäfte nach Friesland holen und Wilhelmshaven. Und das ist wichtig.
Herr Möller. Ja, wir bleiben dabei, aus ökologischen Gründen lehnen wir den Bau der A20 ab. Stattdessen setzen wir uns dafür ein, dass auch das Güterschienennetz, das Streckennetz auszubauen, unter anderem vor allem auch eine Ortsumgehung um Oldenburg aufschieben.
Irgendwie so eine Art Steilvorlage. Also das Wort Huxiel ist gefallen und wir sind beim Thema Infrastruktur, da muss ich einfach noch ein bisschen was loswerden. Also wenn ich mir ganz fest vorgenommen habe, für die Infrastruktur im ländlichen Raum zu kämpfen, dann ist das zum Beispiel auch die bloße Tatsache, dass ein Hafen in Huxiel, dem übrigens im Zuge des Jade-Weser-Ports mal 4 Millionen Euro versprochen worden sind, die dann anschließend zu Olaf Lies Amtszeiten leider gecancelt worden sind. Das ist so, dass der Hafen in Huxiel heute nicht über, da kann man mit Mobilfunk nicht telefonieren, da können Sie keine 2 Bohrmaschinen in eine Steckdose stecken, ohne dass der Strom ausgeht. Also das sind so Sachen, die ganz, ganz dringend angefasst werden müssen, damit, so wie Herr Harms in diesem Fall richtig gesagt hat, dort eventuell auch Versorgung für Offshore stattfinden kann.
Dass jetzt nicht der falsche Eindruck entsteht wird. Wir haben Offshore-Service da. Wir fahren von Huxiel aus nach Helgoland. Ich will das nur erwähnen. Das läuft alles schon. Also nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Das klappt. ehrlicherweise mit Blick nach Wilhelmshaven, jetzt gucke ich gerade Herr Kirchner da an, das ist ehemals in Wilhelmshaven gewesen, ist nach Hooksiel gekommen. Und Hooksiel ist ein echt spannender Hafen, aber eins darf man nicht machen, wir haben lange diskutiert, wir haben es lange überlegt, kann man zum Beispiel die Schiffe, die Pestmacher Schiffe, die Schlepper. Danke. Ich werde auch alt. Schlepper habe ich wahrscheinlich falsche Assoziation. Also kann man die Schlepper dahin bringen? Mann, oh Mann. Kann man die Schlepper dahin bringen? Und dann muss man mal realistisch sich auch ansehen, was das bedeutet, was für eine Wassertiefe das ist. Dass ich über 200 Meter raus muss, damit ich überhaupt die Wassertiefe aufhabe. Also man muss sich das wirklich ansehen. Und da will ich auch sagen, das war richtig, Hooksiel diese Zusage zu machen. Wir haben sie verändert. Wir haben die Zusage gemacht, wir sorgen dafür, dass das Fahrwasser in den Hafen rein frei ist. Also wir baggern auf aus Landeskosten und sind trotzdem bereit, und das ist auch richtig so, das Geld zu investieren in die touristische Entwicklung von Hooksiel. Ich glaube, dass es besser ist, als eine Mole zu bauen, die sich gut anhört, am Ende aber nicht dafür sorgt, dass die Kosten reduziert werden. Ich glaube, deswegen sind wir da sehr sachlich angegangen, im guten Dialog mit allen Beteiligten vor Ort. Und deswegen hat der Hafen eine Perspektive. Wer letztes Mal da war, sieht übrigens, wie viele Fischkutter da gerade gelegen haben. Also es ist eine spannende Perspektive, aber nicht für die ganz großen Schiffe, sondern es endet mindestens an der Stelle des Seenotrettungskreuzers, den wir da haben, und es endet an der Stelle der Helgoland-Fähre und der jetzt dort vorhandenen WPD, die eben rausfahren zu den Offshore-Schiffen. Mehr geht nicht, aber das könnten wir nutzen und da entstehen neue Arbeitsplätze und dann könnte übrigens auch Ansiedlung da erfolgen, indem wir wirklich Umschlag dort haben, Warenlagern, die für die Offshore-Windenergieanlagen da sind. Also ist eine Riesenchance, aber man muss sie, glaube ich, auf das Maß reduzieren, was wirklich möglich ist dort vor Ort.
Ach mein Gott. Mein Name ist Thorsten. Eine Frage an Herrn Möller. Jetzt kommen wir mal wieder zum Stoßthema Flüchtlinge, Asylpolitik, ist ja sehr wichtig. Kostet uns Europäer demnächst fast eine Billion. Billionen, ne? Nicht Millionen, sondern Billionen. Sie sagten, keiner flieht ohne Grund. Also Sie sagen ja, die meisten sind Kriegsflüchtlinge und teilweise auch Armutsflüchtlinge. Erzählen Sie mir mal Ihr Konzept, wie Sie das bewältigen wollen. So die ganzen Afrikaner, Balkanländer, die fliehen ja vor Armut. Wie wollen Sie das bewältigen, wir Deutschen? Also wie wollen wir das machen? Haben Sie ein Konzept?
Wie sollten wir das, wieso sollten wir das nicht bewältigen können? Was ich sagen wollte mit der Aussage, auch Armutsflüchtlinge, ja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich diese Aufteilung Wirtschaftsflüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, die unterstütze ich nicht, weil ich sage, ja, auch Leute, die vor Armut flüchten, flüchten aus einem Grund. Ich sehe da ehrlich gesagt wenige Probleme bei. Also natürlich gibt es vereinzelte Probleme, aber das sind Einzelfälle. Und die Billionen, die, weiß nicht, das habe ich so noch nicht gelesen.
Mir ist bekannt, also die Europäer, wir Europäer, mittlerweile eine Billion, Billion. Ich meine, Kriegsflüchtlinge natürlich uneingeschränkt helfen, gar kein Thema, da sind wir ganz bei Ihnen. Aber Armut und Wirtschaftsflüchtlinge, ich denke mal, da müssen, die Frage ist, wäre nicht eine Einrichtung quasi ein Einwanderungsministerium zu gründen? Asyl, da müssen wir ja zwei Pakete auseinanderhalten. Wäre das nicht einfacher? Asyl, eingeschränkt helfen und die Migration, also die wir brauchen für die Arbeitswirtschaft, selber aussuchen zu dürfen?
Ich wehre mich gerade gegen diese Aufteilung Asyl und oder Kriegsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge. Sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge flüchten nicht ohne Grund, und zwar ist der Grund auch unser westliches Wirtschaftssystem, wo wirtschaftlich die sogenannte dritte Welt, Afrika ist Ihr Beispiel, unterstütze ich, wird da massivst ausgebeutet. Klingt immer nach einem linken Kampfbegriff, ist es auch, aber das ist Tatsache, wenn man sich die Zahlen anguckt, die Realität anguckt. Deshalb, da kommen halt Leute, die ein Stück vom Kuchen zurück wollen, den wir denen genommen haben. So, also.
Olaf Lies möchte auch noch etwas dazu sagen.
Ich muss das nur noch mal aufhören. Also wir leben ja nicht im rechtsfreien Raum. Manchmal entsteht der Eindruck, es käme jeder hin und er könne bleiben, wie er wolle. Das ist doch überhaupt gar nicht so. Wir hatten 2015 eine Situation, dass in einer ungeahnten Größe, nicht planbar, Menschen zu uns gekommen sind. Und wir dann, das gebe ich zu, eine gewisse Zeit gebraucht haben, Strukturen dafür aufzubauen, zu unterscheiden, wer nach Asylrecht welche Bleiberechte hat und wer keine Bleiberechte hat. Und das wird ganz sauber unterteilt. Da gibt es überhaupt kein Wenn und Aber. Hier kommt nicht jeder her und bleibt, weil er meint, ich möchte hier bleiben. Auch wenn wir das vielleicht menschlich gut finden, das lassen wir mal alles beiseite. Es gibt hier ein ganz klares Asylrecht. Das wird umgesetzt und durchgesetzt bis zur Frage der Abschiebungen, die getätigt werden. Und ich glaube, das ist auch nicht schön. Wir haben übrigens, ich will mal nur das Beispiel nennen. Wir schieben hier aus Friesland, weil es nicht anders ging, junge Leute aus dem Kosovo ab, die 10, 12, 15 Jahre hier sind, die Deutsch sprechen, die hier zur Schule gegangen sind, die einen Schulabschluss machen, die wir eigentlich lieber hier halten wollen, weil wir genau diese Fachkräfte suchen. Also dann einem sozusagen Staat vorzuwerfen, wir sind nicht konsequent. Das ist wirklich absurd. Ich will das nur noch mal sagen. Das ist wirklich absurd. Wir gehen da restriktiv mit um. Das trifft viele persönliche, menschliche Schicksale, die hier waren, die wieder zurückmessen. Es gibt ein Gesetz, das angewandt wird und man darf nicht immer wieder auf eine Zeit reflektieren, die für einen Staat wie Deutschland trotz guter Organisation einfach schwer lösbar war, sondern man muss auf das reflektieren, was wir heute machen. Und da wird mit Asylrecht anständig umgegangen, fair umgegangen, aber auch konsequent umgegangen. Und ich finde, die Botschaft muss auch mal sein, weil der andere Eindruck, den Sie nämlich gerade erwecken, ist, hier sind die Türen offen, hier kann jeder herkommen. Ist überhaupt nicht der Fall. Ist überhaupt nicht der Fall. Und ich finde, ein solches Bild darf man auch gar nicht von Deutschland skizzieren, weil es falsch ist.
Wir machen hier weiter mit der nächsten Frage.
Ja, mein Name ist Carsten Tegelhöfer. Ich habe eine Frage an Herrn Nahms von der AfD. Es bezieht sich besonders auf Ihr Wahlprogramm, auf die Kinderbetreuung. Und ich hätte ganz gerne was zur Finanzierbarkeit gewusst. Sie sprechen davon in Ihrem Wahlprogramm, dass Sie vollständig für die Abschaffung der Kindergartengebühren sind, dass Sie für die Einführung eines Landesbetreuungsgeldes sind in Höhe von 500 Euro bis für Kinder bis 3 Jahre und für 300 Euro für Kinder unter 6 Jahre. Ich hätte gerne gewusst, wie stellen sich A, die Finanzierung vor und B, woher wollen Sie das Geld nehmen? Das heißt, wie findet die Umverteilung für unsere Bürgerinnen und Bürger statt, denn das Geld, was Sie in Millionenhöhe ausgeben werden, das werden zweistellige Millionenbeträge sein, wo soll das herkommen? Das hätte ich gerne von Ihnen gewusst, denn Sie möchten in den Landtag und das steht in Ihrem Wahlprogramm.
Das stimmt. Wenn Familien Kinder haben wollen und die Frauen können nicht arbeiten gehen oder die Männer können nicht arbeiten gehen, weil die Kindergartenkosten ihnen davonlaufen, dann müssen wir uns da irgendwas einfallen lassen. So, die erste Frage ist, wo soll das Geld herkommen? In Niedersachsen ist dieses Jahr ein riesiger Überschuss erwirtschaftet worden. In der Bundesrepublik ist ein riesiger Überschuss erwirtschaftet worden. Nee, denn sonst könnten wir ja keine 30 Milliarden für Flüchtlinge ausgeben. Das ist auch mal eine Frage, die ich mir stelle. Denn die kriegen den Kindergarten umsonst. So, die kriegen ihn umsonst. Wenn jeder deutsche Bürger ihn bezahlen muss, wenn er nicht gerade in Sozialhilfe steht. Die Frage ist einfach gestellt, haben wir die Bereitschaft, in der Kasse unserer Bundesrepublik Deutschland reinzuschauen und zu sagen, wir müssen da was wegnehmen, wir müssen da was wegnehmen für unsere Kinder. Sind wir bereit, für die Familien was zu tun und Geld auszugeben für Kindergärten, für Geld für die Mütter, damit sie nicht arbeiten gehen brauchen? Sind wir dazu bereit? Wir ja. Wir würden das Geld auch finden. In der Bundesrepublik Deutschland wird genug Geld ausgegeben für irgendwelche sinnlosen Dinge, wo wir sagen müssen, das müssen wir mal stopfen. Nur alleine mal die Frage, was zahlt die Bundesrepublik Deutschland an die Volksrepublik China, ja, die die größte Volkswirtschaft der Welt ist, an Entwicklungshilfe? Wissen Sie das? Nee, halt, stopp. Nochmal, wissen Sie das? Indien, Pakistan, alles diese Länder kriegen von uns Entwicklungshilfe. Die kassieren wir ein und geben es der Bevölkerung dieses Landes wieder. Weil diese Staaten brauchen von uns keine Entwicklungshilfe. Wer eine Atombombe bauen kann, der braucht von uns keine Entwicklungshilfe. Tut mir leid. Aber wir geben das Geld für die Familien aus. Wir holen das Geld aus den Kassen, wo sinnlos von unserer Regierung in den letzten 30 Jahren Geld hingeschleppt worden ist, ohne Sinn und Verstand, und bringen das wieder dahin, wo es hingehört. Denn Kindergärten dürfen für die Kinder in diesem Land nichts kosten. Was da? Wieso ist das nicht zu ertragen? Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder?
Man kann es nicht mehr hören. Nun ist es aber gut gewesen. Geben Sie mehr, nicht immer so geredet sein. Hier sind andere Leute, die präzise Aufgaben.
Ja. Wir haben gesagt, wir werden aus den Kassen das Geld rausnehmen, wo es momentan sinnlos verbraten wird. Das werden wir dafür sorgen, dass die Familien das Geld bekommen. Was ist daran falsch?
Rassistische Sachen schon die ganze Zeit. Und also ich meine schon Ihre Unterscheidung zwischen Sozialhilfeempfänger
Eine Idee wäre, das vielleicht im Anschluss fortzusetzen in einem Privatgespräch. Wir sind ja hier bei einer Fragestunde.
Ja, ich habe eine Frage an Herrn Lies, Alice Brandenburg aus dem Wangerland. Herr Lies, Sie sprachen vorhin davon, dass im Rahmen der nicht gebauten Mole in Buxil durchaus von Ihnen angedacht ist, egal in welchem, von welchen Millionen wir jetzt reden, es war mal die Sprache von 4,5 Millionen, Geld in die touristische Entwicklung des Ortes gesteckt werden soll. Gibt es da schon konkrete Ideen?
Ja, also da ist auch die Summe gar nicht begrenzt, sondern wir haben ja dafür auch Fördermittel, sondern wir haben die Chance, zum Teil Projekte mit 90% zu fördern, was für eine Gemeinde wie das Wangerland interessant ist. Ich habe jetzt noch mit dem Bürgermeister zusammengesessen, um zu sehen, wie es weitergeht. Erster Schritt, ich will es nochmal konkret sein, das Freizeitgelände. Wir würden gerne, so ein bisschen vorsichtig formulieren, weil es natürlich auch vergaberechtlich sauber ist, das Freizeitgelände der Gemeinde übergeben, weil ich mir sicher bin, dass die Gemeinde in der Lage wäre, das gesamte Freizeitgelände attraktiv zu entwickeln. Zweites, dafür stehen auch Fördermittel zur Verfügung, dann eben touristische Infrastruktur zu bezahlen. Ist übrigens auch für den alten Hafen angedacht. Da gibt es gerade ein ganz konkretes Projekt, mit dem es gemacht wird. Gilt aber auch nicht nur für Hoogsiel, gilt insgesamt für die Küste, gilt auch für Hohenmarsiel, für Schillig, für Hohenkirchen, gilt für alle. Es gibt keine Beschränkung dieser Gelder, sondern im Gegenteil. Deswegen waren meine Leute ja auch schon hier bei Björn Mühlener und er war auch schon bei uns, um zu diskutieren, welche Möglichkeiten, welche Projekte setzen wir um. Das ist gar nicht mal diese Kompensation, die damit gemeint ist, sondern ist das Ziel dabei, die Mole hätte keinen Sinn gemacht, wir baggern aus, wir haben dafür gesorgt, dass das Helgoland-Schiff anliegen kann und fahren kann, wir haben dafür gesorgt, dass die WPD dort fahren kann und wir werden auch dafür sorgen, dass das Freizeitgelände übergibt und wir müssen investieren, weil wir unseren Tourismus entwickeln wollen, gar nicht mal so im Sinne von Kompensation Mole, sondern weil ich überzeugt bin, dass wir eine Riesenchance haben, wenn wir jetzt in Qualität investieren, dass der Tourismus nicht nur jetzt an der Nordsee hervorragend ist, sondern in 5, 10 und 15 Jahren auch noch. Also sind wir gut im Gespräch, gibt Projekte, die auch angedacht sind, aber sie müssen natürlich dann so konkret sein, dass auch ein Antrag gestellt werden kann und dann klappt das auch.
Ja, mein Name ist Rainer Dabitsch, ehemaliger Polizeibeamter und ich habe mal eine Frage an Herrn Harms. Wie stellen Sie sich die Bewaffnung der Polizei in Zukunft vor?
Ich glaube, Sie haben vorhin nicht meine Ausführungen genau nachvollzogen. Ein Polizist hat eine Sig Sauer, soweit ich weiß, oder eine Glock. Diese ist für den normalen Dienstgebrauch jederzeit einsetzbar und er kann sie einsetzen oder kann sie nicht einsetzen. Mir geht es in erster Linie darum, wenn wir auf nur einen Weg auf Bewaffnung gehen wollen. Wir müssen immer Sondereinsatzkräfte ranholen, damit man bei einem schwereren Überfall oder bei einem schwereren Delikt eingreifen kann. Die normale Polizei kann das gar nicht. Mir geht es darum, dass A, Grundbewaffnung stimmt. Das müssen die Polizisten mir sagen, was sie gerne haben wollen, damit sie eine vernünftige, halt, der Mann, der vor Ort die Suppe kocht, der weiß auch, wie viel Salz da reinkommt. Das ist einfach so. So, der muss mir mal erzählen, was möchte er gerne. Nee, was braucht er? Was will er haben? Ich denke, das Weitere ist die technische Ausrüstung seiner Dienstfahrzeuge. Das hilft ihnen unwahrscheinlich. Internetzugang sofort übers Dienstwagen, damit man Sachen abgleichen kann. Die Büroausstattung in den Dienstgebäuden, die ja in den letzten Jahren wohl etwas besser geworden ist, aber immer noch weit hinterherhängt. Und das muss einfach sauberer und schneller sein. Die Vernetzung der Dienstplätze untereinander muss schneller und kompensierbarer sein, damit sie sich schneller mit anderen Dienststellen unterhalten können und dementsprechend auch was machen können.
Weitere Fragen?
Worden. Also Herr Harms, ich bin 2013 in Pension gegangen und ich muss Ihnen sagen, die Polizei heute in Niedersachsen ist dermaßen beweglich, die können sich innerhalb von einer Minute heute schon mit Bayern in Verbindung setzen.
Dann frage ich Sie, warum es immer noch Schwierigkeiten im Internetzugang gibt unter einzelnen Polizeidienststellen unter den einzelnen Ländern. Man kann das nicht abgleichen. Man muss immer über einige verschiedene Sachen gehen. Es ist nicht machbar. Aussage eines Polizisten aus dem Bereich Wittmund, Aussage eines Polizisten aus dem Bereich Oldenburg, Aussage eines Polizisten aus dem Bereich Wilhelmshaven. Immer wieder erzählen die mir, dass ihre technische Ausrüstung nicht perfekt ist. Warum? Das sind Polizisten, die mir das erzählen. Die sagen zu mir, wir kommen da nicht rein, wir dürfen da nicht ran, es geht nicht. Ne?
Das ist anders, Mensch. Das liegt am Datenschutz. Das wissen wir doch nicht.
So. Ja. Melanie Sutter, CDU-Fraktion. Frage an Olaf Lies. Lieber Olaf,
Mir waren deine Antworten zur Unterrichtsversorgung waren mir ein bisschen zu dünn. Wir haben ja gerade an den Oberschulen haben wir das Groß-EA kommt. Ich muss das erst ausführen kurz. An den Oberschulen haben wir das Problem, dass dort gerade die Kinder sind oder die meisten Kinder sind mit Handicap, die meisten Kinder mit sehr geringen Deutschkenntnissen und gerade an diesen Schulen haben wir die höchste Unterrichtsunterversorgung. Und wir brauchen jetzt akute Antworten von der rot-grünen Landesregierung. Hast du die, ja oder nein?
Also die Instrumente, die man hat, die man ausnutzen kann. Und damit ist das Problem trotzdem nicht gelöst. Ist Quereinsteiger zu nehmen, das ist ja einer der Versuche sozusagen, nicht nur den, der seinen klassisch-pädagogischen Weg nimmt, aus der Not herauszunehmen. Der zweite Weg ist, dass die eigentlich ausscheiden würden, länger arbeiten. Der dritte Weg ist, dass die bereit sind, ihr Arbeitszeitkonto, da haben die eigentlich schlechte Erfahrungen mitgemacht, muss ich sagen, deswegen ist es ein bisschen schwierig, gehört zur Wahrheit auch dazu, ihr Arbeitszeitkonto aufzustocken und sozusagen mehr zu arbeiten. Wir können uns, das gehört zur Wahrheit dazu, die Lehrer nicht schnitzen. Und es sind 16 Kultusminister in ganz Deutschland, die die gleichen Probleme haben. Das heißt, es wäre ein Wunder, es nützt ja nichts, es wäre ein Wunder, wenn wir in Niedersachsen überall 100% hätten, wenn 15 andere Bundesländer das gleiche Problem haben. Wir haben in der Vergangenheit mit dem Irrglauben, wir würden mit dem demografischen Wandel weniger Lehrer brauchen, A, zu wenig ausgebildet, vielleicht sind wir auch nicht attraktiv genug als Lehrerausbildung, mag auch sein. Aber wir haben zu wenig, wir sind uns einig. Und gebe ich auch zu, die Unterrichtsversorgung reicht nicht aus. Und deswegen müssen wir alle Instrumente, die wir haben, nutzen. Und deswegen sage ich ja, wir werden zum Beispiel aus dem Ganztagsbereich, den wir pädagogisch auch am Nachmittag wertvoll gestalten, nützt es nichts, müssen wir in der Zeit, bis wir die Lehrkräfte haben, sie in den Vormittag ziehen. Erste Botschaft muss sein, den Pflichtunterricht sicherzustellen. Zweite Botschaft muss sein, das Ganztagsangebot auszubauen. Da werden wir konsequenter sein müssen. Mit der jetzigen Unterrichtsversorgung bin auch ich nicht, sind wir alle nicht zufrieden. Aber auf die Stellenausschreibung kommen nicht mehr Lehrer, als da sind. Und das ist das Problem. In 16 Bundesländern haben wir das Problem. Das muss man einfach wissen. Auch wenn es morgen eine andere Regierung gäbe, wäre das Problem nicht weg. Das gehört einfach zur Wahrheit dazu. Und ich kann nur jedem raten, nicht zu versprechen, dass es anders geht. Und die Botschaft, die ich höre, wir gehen mal an die Verfügungsstunden ran. Das ist eine gewagte Botschaft, weil wir brauchen auch Lehrer, die engagiert ihre Arbeit machen. Und zur Arbeit gehört eben auch mehr als der klassische Pflichtunterricht. Und deswegen glaube ich, sollten wir Lehrer motivieren. Ich glaube ehrlich, aber gebe ich offen zu, dass das nicht ausreichend passiert ist in den letzten Jahren. Lehrer motivieren, in ihrer Arbeit wertschätzen und mitnehmen und ihnen nicht den Eindruck erwecken, als würde man ihre Arbeit geringschätzen und an die Verfügungsstunden rangehen. Dann haben wir morgen nicht besseren Unterricht, dann ist die große Gefahr, dass eher Resignation eintritt. Das dürfen wir nicht zulassen.
Okay, dann machen wir hier weiter.
Die Frage geht wieder zurück auf die innere Sicherheit. Lieber Herr Polizeibeamter, Sie sind seit 5 Jahren in Pension. Ich glaube,
da vorne sind die Kandidaten, an die bitte die Frage stellen.
Also gut, wir haben ja seit 2013 ja einen erheblichen Sicherheitsbedarf hier in Deutschland, ist ganz klar. Die Straftaten häufen sich in allen Bereichen.
Bitte keine Thesen aufstellen, eine Frage stellen.
Die Frage ist an die rot-grüne Politik, warum muss die hiesige Polizei, wie in F-Groden, auf dem SEK warten, 90 Minuten, 2 Stunden, wenn Sie meinen, die Polizei ist so extrem gut ausgerüstet. Warum müssen die darauf warten?
Ich will jetzt auch nichts falsch. Ich kann die Frage, wie lange man in Wilhelmshaven, wenn man das SEK in Vorderdorf warten muss, ehrlicherweise nicht beantworten. Tut mir leid. Also die Frage kann ich gerne mitnehmen, gebe Ihnen gerne eine Antwort, wie lange das dauert, aber die kann ich nicht beantworten.
Schade, bin ich aufgepasst. Danke.
Okay. So, vielen Dank. Wir haben noch die Zeit für eine letzte Frage, wenn jemand möchte. Hier vorne. Ich sag nochmal, bitte die Frage.
Also mein Name ist Heinrich Ostenhoch aus Schordens und die Frage gilt an die Kandidaten von AfD und Linke. Glauben Sie, dass Ihr Fachwissen in Anführungsstrichen ausreichend ist, für den Landtag zu kandidieren?
Das ist eine gute Frage. Dann fangen wir mal an mit Herrn Möller.
Ich bin Politikneuling, absoluter Anfänger. Ich lerne gerade, ja. Ich gebe mir Mühe, es so gut zu tun, wie ich kann. Das kann ich sagen.
Ich bin seit November 2016 bin im Landkreis reingekommen Und ich bin auch nur am Lernen. Jeden Tag lernst du was Neues. Du musst Aufgaben dir entgegennehmen. Du musst Aufgaben auseinanderpflücken. Und sie für dir, für mich persönlich arbeite ich sowieso auf, wie ich damit zurechtkomme. Ich glaube, jeder, egal wer hier steht oder auch hier sitzt, hat das Recht, sich politisch zu arrangieren, hat das Recht, ein Amt anzustreben, ob in der Gemeinde, im Kreis, im Land oder im Bund. Und man sollte niemanden in der Bundesrepublik Deutschland irgendwas absprechen, was er nicht kann. Wenn er sich darum bemüht und das will, dann kann man auch etwas erreichen. Ich muss jeden Tag etwas erreichen. Ich werde auch da jeden Tag was erreichen. Ich bin bereit, etwas zu tun. Ich setze mich nicht hin und sage, ich will nicht oder ich kann nicht. Jede Sache hat eine neue Aufgabe und jede neue Aufgabe muss irgendwie gelöst werden. Vielleicht nicht immer zu jedem Wunsch des Lasten, aber ich denke mir mal, das meiste kriege ich schon so hin, wie ich meine, dass es richtig ist.
Dank. Damit kommen wir zum Schluss.
Genau, die Abschlussfrage. Unser Ziel heute war es ja, die Kandidaten ein wenig kennenzulernen, dafür, wofür sie stehen. Und jetzt kommt die Abschlussfrage. Am 15. Oktober wird ja gewählt. Wir haben ja gerade erst gewählt, gestern tagsüber und abends haben wir die Ergebnisse gesehen. Nennen Sie doch mal einen gewichtigen Grund, warum es sich lohnt, zur Landtagswahl zu gehen. Ein Grund, der ganz wichtig ist, warum sollten die Leute zur Wahlurne gehen?
Wir haben in Friesland haben wir eine Konstellation. Wir haben die AfD als drittstärkste Partei in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben die CDU als stärkste und die SPD als zweitstärkste. Ihre Kandidaten stehen hier heute. Diese Kandidaten kennen sich. Und es würde sich lohnen, diese drei Leute nach Hannover zu schicken, weil die werden konstruktive Arbeit für Niedersachsen, für die Bürger Niedersachsens machen. Davon bin ich absolut überzeugt. Jeder auf seine Art und Weise, jeder mit seinem politischen Kalkül. Aber ich denke mir, wir können miteinander umgehen, weil wir aus Friesland kommen. Wir streiten uns, wir haben eine Streitkultur und die ist auch mit vernünftiger Arbeit verbunden.
Vielen Dank.
Ja, ich bin davon überzeugt, dass wir eine Riesenchance haben, wenn wir unsere demokratischen Rechte wahrnehmen, dass wir ein Parlament bestimmen können, das gut arbeitet. Ich will das offen sagen. Das gilt, und das tut mir leid, weil wir sind unsere Nachbarn, das gilt hier nicht für jeden. Und ich bin schon der festen Überzeugung, dass wir mit klarer Haltung und klarer Überzeugung und gerade hier in Friesland ein Signal geben, das sich deutlich unterscheidet von dem, was wir gestern im Bund erlebt haben. Und ich glaube, dass dieser Abend dazu beiträgt.
Ich möchte mich an dies anschließen. Ich finde, es ist wichtig, dass wir unsere demokratischen Rechte wahrnehmen und mitbestimmen. Jeder kann mitbestimmen und von daher ist es wichtig, dass alle Wahlberechtigten zur Wahl gehen.
Mir fällt leider das genaue Zitat von Norbert Lammer nicht ein, was die Demokratie anbelangt, aber ich denke auch mal, es ist also unser demokratisches Grundrecht, einen Landtag zu wählen und es ist keine schönere Aufgabe, als für den Landkreis Friesland und die Gemeinde Jade zu kandidieren und für diese Gemeinde am 15. Oktober zur Wahl zu gehen und sein Kreuz zu machen.
Jede Stimme, die man einer der Parteien auf dieser Seite hier gibt, ist eine Partei, die die AfD nicht bekommt. Und deshalb sollte man wählen gehen. Und wir versprechen. Und wir versprechen, wenn die Linke wieder in den Niedersächsischen Landtag kommt, eine klare Kante von links für soziale Gerechtigkeit.
Gut. Vielen Dank. Damit sind wir auch am Ende unserer Podiumsdiskussion angelangt. Sie werden morgen sicherlich in der Wilhelmshavener Zeitung Bericht dazu lesen können, natürlich auch in der Nordwestzeitung auf radio-jade.de. Da können Sie dann die ganze Podiumsdiskussion nochmal in voller Länge nachhören. Damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich zuallererst bei den Kandidaten, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben, hier die Fragen beantwortet haben und natürlich auch bei Ihnen hier im Saal, dass Sie erschienen sind, dass Sie Ihre Fragen gestellt haben, dass Sie interessiert zugehört haben. Und damit sage ich einfach mal Tschüss und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend.